Wir haben das. Wir sind fertig geworden, darüber zu sprechen, welche Motivation eine Person der niedrigsten Motivation hat. Und so wie die meisten von euch wissen, ist diese Lehre für die Schritte zur Erleuchtung für drei Motivationsniveaus von Menschen designt worden oder erschaffen worden. Für niedere Kapazität, mittlere Kapazität und höchste Kapazität. Und wir haben Folgendes beendet. Wir haben die Motivation, um in dieser Lehre zu hören, wäre für jemand mit der niedrigsten Kapazität jene, dass er sagt, wenn ich sterbe, dann sollten die Samen in meinem Geist keine Welt aus Schmerz projizieren. Ich sollte als Mensch oder etwas Besseres zurückkommen. Und versucht zu begreifen, dass es nicht so ist, dass es irgendwo eine Fabrik in Kansas gibt, wo Körper sind und dann kommen der Geist mit langen Stäben, die dann in die Körper gestopft werden. So ist das nicht. Es ist nicht einmal so, dass du in den Mutterleib deiner Mutter kommst. Das sind Lehren für noch niedrigere Leute mit noch niedrigem Verständnis. Die Art und Weise, wie du geboren bist, ist so, dass die Samen in deinem Geist sich ein bisschen verändern. Ungefähr so, wie wenn du die Samen in deinem Geist sich verändern, wenn du eine Tür öffnest. Es ist nicht schwieriger, wiedergeboren zu werden, als eine Tür zu öffnen. Samen in deinem Geist, die Tür bewegt sich nicht. Samen in deinem Geist hören auf, neue Samen kommen auf, die Tür öffnet sich etwas mehr. Diese Samen sterben ab, die Tür öffnet sich noch weiter auf und der Winkel erhöht sich. Es gibt nicht so etwas wie einen Türöffner gibt es nicht. Es gibt Samen in deinem Geist, die auslaufen und die von anderen Samen ersetzt werden. Und es gibt 65 dieser Samen pro Millisekunde. Das sind also in Wahrheit sind das Stillbilder, die tick, 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 ablaufen. Und das braucht, keine Ahnung, aber 65 solcher Stillbilder, um eine Tür zu öffnen. Und es ist nicht anders zu sterben und in eine andere Wirklichkeit zu kommen. Es braucht nicht mehr Zeit, als eine Türe zu öffnen. Okay? Es ist eine Serie von Stillbildern. Und dann blickst du hinunter und hast eine Pforte. Und üblicherweise jagt dich jemand. Okay? Und das ist alles. Personen der niedrigsten Kapazität, die uns weit voraus sind im Übrigen, denen ist das bewusst und sie haben Angst davor. Und die verstehen, dass das Einzige, was mich von einer Pforte, was zwischen mir und einer Pforte steht, sind ein paar Atemzüge. Und darüber sind sie nervös. Du weißt nie, wann du von einem Auto umgefahren wirst. Vielleicht, wenn du aus diesem Vortrag rausgehst und Ningbo ist ein ziemlich wilder Fahrer. Und du weißt es einfach nicht, wenn du stirbst. Und diese Personen sind darin ausgebildet und es ist ihnen sehr bewusst, dass diese negativen Samen zum Todeszeitpunkt nicht reifen sollten. Und sie tun das, was sie tun müssen, um das zu stoppen. Und sie kommen zu einem Vortrag wie diesem hier, um zu lernen, wie man diese Samen nicht reifen lassen kann. Okay? Dann haben wir die zweite Motivationsstufe auch abgeschlossen, die mittlere Person. Der Grund für die, zu diesem Vortrag zu kommen, ist, dass sogar wenn ich in der Lage wäre oder in der Lage bin, die negativen Samen zu stoppen, die reifen können, wenn ich sterbe, und mir helfen, dadurch mir helfen zu verhindern, in eine sehr schlimme Welt aus Schmerz zu kommen. Angenommen, ich kann diese Samen stoppen und ich habe nur gute Samen, die wachsen, und ich werde wieder ein Mensch. Dann muss ich wieder durch dasselbe Leiden durchgehen, durch das ich im vergangenen Leben gegangen bin. Geboren zu werden ist intensives Leiden. Ich glaube, unser Geist blockt das aus. Wir wollen einfach nicht daran denken. Aber geboren zu werden, der Prozess, 9 Monate lang im Mutterleib zu sein, wie in einem engen Schrank eingesperrt zu sein, ohne in der Lage sein, sich zu bewegen, und dann herauszukommen, ist sehr traumatisch. Und ich glaube, unser Geist blockt das aus. Und dann durch ein Leben zu gehen, von ständigen Auf und Nieder. Alte Menschen sind alt geworden, zum Teil, weil ihr Karma sich verbraucht hat, aber zum Teil wegen dem konstanten Fluss von Auf und Nieder des Lebens. Die kleinen Aufs und Nieders des Lebens, Eltern, führen stärker zum Älterwerden und dem Zerfallen des Körpers. Es sind diese konstanten kleinen Hoffnungen und kleinen Enttäuschungen, kleine Schreie, Baby im Hintergrund. Und jedes kleine negative Ding zehrt an dir und macht dich zehrt dich aus. Und Menschen der mittleren Kapazität sagen, ich will nicht einmal in diesen kleinen Körper geboren werden. Ich will nicht einmal als Mensch geboren werden. Ich will zu einem Platz kommen, wo ich überhaupt nicht mehr leiden kann. Okay? Nicht nur in einer hohen Position zu leiden, sondern ich will zu einem Platz kommen, wo ich überhaupt nicht leiden muss. Das ist die mittlere Kapazität und mit der sind wir auch gerade fertig geworden. Und jetzt gehen wir, wie würde eine Person höchster Kapazität, warum würden die zu einem Vortrag wie diesen hier kommen? Und er hat noch nicht mit dem Lamrim begonnen, okay? Er erklärt nur, dass du dich überprüfen solltest, warum du hierher gekommen bist. Und wenn du sonst nichts in dieser Woche des Teachings mitnimmst, dann hoffe ich, dass du eine kleine Gewohnheit entwickelst, dass bevor du was auch immer tust, bevor du auf eine Bühne kommst, um vorzutragen oder zu lernen, bevor du in dein Klavier spielst oder bevor du dein indisches Essen isst, was so gut war. Bevor du irgendetwas tust, untersuch dein Herz und frag dich, warum mache ich das? Und das ist es, was wir während dieser Woche zu entwickeln versuchen. Bevor du irgendwas tust, bevor du aufstehst in der Pause, um zum Stand zu gehen und einen Keks zu nehmen, und bevor du ganz dramatisch mehr zahlst für diese Keks, damit unsere 3 jungen Lehrer nach Seramé gehen können und dort lernen können dieses Jahr. Bevor du in der Pause aufstehst, fragst du dich, warum werde ich so viel Geld für diese Cookies zahlen? Okay, auf diese Art und Weise. Bevor jeder Handlung überprüfst du warum. Und was wir heute in der Früh gesagt haben während der Meditation war, dass in diesem System kämpfst du nicht mit einer schlechten Motivation. Du konfrontierst eine negative Motivation oder eine unzureichende Motivation nicht und erschlägst dich dann selber, okay? Sondern was du tust, ist, dass du sagst, okay, wirklich, der Grund, warum du zum Verkaufsstand gegangen bist, weil du dir gedacht hast, dass dieses nette Mädchen aus Ohio auch dorthin gehen wird. Und das ist okay. Kämpf nicht gegen diese Motivation. Kämpf nicht gegen deine natürlichen Tendenzen. Beobachte sie einfach. Jemand hat mir über nicht gewalttätige Kommunikation beigebracht. Und der erste Schritt ist einfach, sich zuzusehen, was du tust. Du beobachtest dich, wenn du zu diesem Tisch gehst, um das Mädchen zu treffen, mit dem du vielleicht ein Date bekommen kannst, die sie vielleicht dazu bekommst, die bei dir einziehen wird und die nach 6 Monaten mit dir zu kämpfen anfangen wird, die nach einem Jahr dein schlimmster Feind sein wird. Und dann musst du immer rausfinden, wo sie hingeht bei den Vorträgen, damit du auf der anderen Seite des Raumes sein kannst. So dass du auf der anderen Seite sitzt und nicht dort, wo sie sitzt. Und dann werdet ihr beide älter werden und euch nicht mögen. Und einer von euch wird einen Autounfall haben und der andere wird intensiv sich schuldig fühlen, weil er den anderen nicht gern gehabt hat. Und der nicht in einem Autounfall endet, wird älter. Und irgendwann einmal wirst du in einem Krankenhaus dich hinlegen und beide werden diese riesige, ungewisse Leerheit des nächsten Lebens Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Und dann folge deiner natürlichen Motivation. Kämpf nicht dagegen an, sondern folge den Konsequenzen, der Konsequenz deiner momentanen Motivation. Und die Folge ist in einem Krankenhauszimmer zu enden. Die Motivation zu dem Verkaufsstand hinüberzugehen, um das Mädchen von Ohio zu treffen, endet konsequenterweise in einem Krankenhauszimmer und der großen Leere nach deinem Tod, dem Ungewissen danach. Und lass deinen Geist in die Gewohnheit kommen, alle deine Genüsse, die du hast, zu ruinieren. Bekomm diese Gewohnheit zu erforschen, was deine Motivationen sind und was die Konsequenzen dieser Motivationen sind. Wo führen die hin? Unweigerlich. Und dann geh zurück und kreise zurück, geh zum Verkaufstisch, geh zu dem Tisch hin mit der Hoffnung, dass dieses Mädchen dich auch treffen wird und denk dir, möge etwas durch unser Treffen dazu führen, dass alle Wesen glücklich werden. Und das ist alles. Du musst nicht die Motivation ändern. Du willst noch immer dasselbe Keks wie sie ergreifen. Man muss aber schnell sein. Aber dann verändert sich die gesamte Motivation. Sie wird nicht ruiniert, sondern sie wird versüßt. Sie wird bedeutungsvoll gemacht. Und bedeutungsvolle Dinge sind viel schöner. Sie machen dein Leben schöner und bedeutungsvoller. Und es ist viel besser, wenn du mit der Motivation hingehst und dir denkst, vielleicht ist gemeinsam unsere Praxis viel stärker als als die Einzelnen von uns. Es ist dieselbe Handlung, du gehst noch immer zu dem Tisch hin, aber in deinem Geist bist du die Konsequenzen deiner ursprünglichen Motivation durchgegangen und bevor du aufstehst. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie wahrscheinlich schon weg und die Kekse sind auch alle aufgegessen. Das heißt, du musst das schnell machen. Was wir heute in der Früh bei der Meditation gesagt haben, ist, dass deine Handlungen sich nicht allzu sehr verändern. Die Motivation wird bedeutungsvoller und bedeutungsvoller und schöner und schöner. Und du tust nichts ohne spirituelle Bedeutung. Und du kannst noch immer all die Dinge tun, die du tust. Das verändert sich nicht besonders. Okay? Und jetzt gehen wir weiter zur Motivation, die eine Person mit großer Kapazität versucht zu haben. Wie erwartet, gehen wir langsamer durch die Klasse als erwartet. Und wir werden alle 10 zum Ende des Retreats im August beendet haben. Okay? Und gewöhnt euch an das, dass das so sein wird. Ich werde diesen Vortrag nicht durchhetzen, weil ich dieses Teaching sehr genieße und es ein tolles Buch ist, und wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Und daher werden wir heute Abend nicht bei der Hausübung bis zur Hausübung 3 vorbeikommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bis zum Ende davon kommen. Also keinen Stress. Wir sind auf der Seite 11 der ersten Zeile. Und da geht es jetzt also weiter auf der Seite 11, Zeile 1, mit der Frage, ist es genug Motivation, zu diesen Vorträgen und zu diesem Teaching zu kommen, nur mit der Einstellung, dass man nicht mehr leiden will? Die Antwort ist nein, das ist nicht genug. Wenn du in der Lage bist, in diesem Leben Nirvana zu erreichen, und wir wissen vom Teaching gestern Nacht, das involviert Leerheit direkt zu sehen und dieses Wissen zu verwenden, um deine negativen Motivationen für immer zu beenden. Das ist die Definition von Nirvana. Du siehst ultimative Wirklichkeit direkt und verwendest diese Erfahrung, um deine negativen Emotionen für immer zu beenden. Angenommen, du bist in der Lage, das zu tun und erreichst Nirvana in diesem Leben. Das ist jetzt ein sehr üblicher Ausdruck im Lamrim. Rangden, Yongsup, Macho, Shenden, Yan, Nitsewa, Leme. Alle buddhistische Motivation ist in 2 Teile unterteilt, in 2 Hälften. Deine eigenen Ziele zu erreichen und der Wunsch, die Ziele anderer zu erreichen. Und manchmal ist ein Buddha definiert als ein Wesen, das beide Ziele erreicht hat. Sie haben das meiste, was von irgendjemandem getan werden kann, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und indem er das auf die richtige Art und Weise gemacht hat, hat er auch so stark beigetragen, wie es für irgendjemanden möglich ist, dass alle anderen ihre Ziele erreichen. Und üblicherweise ist es unterteilt in deine eigenen Interessen und die Interessen anderer. Er sagt, wenn du in der Lage bist, einfaches Nirvana zu erreichen, ohne weiterzugehen, dann hast du nicht einmal deine eigenen Ziele erreicht. Nicht einmal deine eigenen Ziele sind noch vollständig. Und du hast nicht mehr als einen ganz kleinen Beitrag zu den Zielen anderer beigetragen. Beim Erreichen deiner eigenen Ziele, wo du also deine eigenen negativen Emotionen beendet hast, sind deine eigenen Ziele unvollständig und das Service für andere oder die Leistung für andere ist minimal. Weil du noch nicht die Hindernisse beendet hast und beseitigt hast, die dich davon abhalten, allwissend zu werden. Und die schauen wir noch einmal jetzt im Computer nach. Im Abhidharma-System, was jemand unterscheidet, der Nirvana erreicht hat, von jemandem, der ein Buddha geworden ist, nennt sich Mishepe Gyushi. Mishepe Gyushi. Geshe-la geht jetzt in dieses ACIP Projekt im Computer hinein und er sucht nach diesen Worten eine Million Texte durch. Und er ist fertig. Das ist toll. Und das ist nicht auf der Seite oben. Wir probieren es noch einmal. Sie sagen die Worte, aber es gibt keine Definition dazu. Jetzt suchen wir noch einmal im Computer danach. Sie nennen alle diese vier Worte, aber sie erklären sie nicht. Wie auch immer. So wie ich mich erinnern kann, ist es die Fähigkeit, unendlich weit zu sehen. Die Fähigkeit, unendlich innerhalb der Zeit zurück und nach vor zu sehen. Die Fähigkeit, in den Geist eines Schülers zu sehen und perfekt zu erkennen, was sie brauchen für einen Zeitpunkt, der erst in 1000 Jahren passiert. Und dann gibt es eine vierte Fähigkeit, die ich noch suchen werde. So im Abhidharma-System ist das Fehlen dieser vier Fähigkeiten, was eine Person, die Nirvana erreicht hat, von jemandem unterscheidet, der Buddha geworden ist. In den höchsten Schulen sind es besondere Hindernisse innerhalb deines Geistes, die dich davon abhalten, allwissend zu sein. Was ist Allwissenheit? Allwissend. Was bedeutet es, allwissend zu sein? Der menschliche Geist, so wie er jetzt ist, sogar wenn du der bist, der er zu sein scheint, was ich nicht weiß, aber der menschliche Geist, sogar der jetzt, hat die Fähigkeit, alle Dinge in allen Zeiten im selben Zeitpunkt zu sehen. Okay? Dein Geist ist in einer Fabrik gebaut worden, um alle Dinge zu allen Zeiten sehen zu können. In einem einzigen Moment. Es ist kein Problem für deinen Geist, die Seite zu sehen, auf der du jetzt bist, und gleichzeitig auch all die anderen Seiten des Buches zu lesen. Zum selben Zeitpunkt. Dein Geist hat diese Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ist üblich oder blockiert. Und ist gleich für alle. Und was dich vom Geist her, von einem Buddha unterscheidet, sind diese Hindernisse in deinem Geist, die dich blockieren, diese Fähigkeit zu haben. Das unterscheidet dich von einem Buddha. Wenn du Yoga gut machst und wenn du in der Lage bist, das Herzchakra aufzumachen, oder wenn du gut meditierst und in der Lage bist, in der Leerheit direkt zu sehen oder etwas in diese Richtung. Am selben Tag, während dem Tag, hast du Erfahrungen, wie es ist, allwissend zu sein. Du wirst kurze Momente haben, wo unmögliche Dinge für dir passieren. Zum Beispiel die Wesen, alle lebenden Wesen in der Welt zum selben Zeitpunkt zu sehen. Und das sind mehr als auf diesem Planeten. Und du hast diese Fähigkeit. Und wenn du das Herzchakra relativ gut öffnest, dann wird diese Kapazität ermöglicht. Und er sagt, weil du diese Hindernisse nicht beseitigt hast, bist du nicht in der Lage, anderen auf eine perfekte Art und Weise zu dienen. Es ist so, als ob du zu einem Arzt gehst, der im ersten Moment, wenn er oder sie dich trifft, er könnte deine gesamte medizinische Geschichte sehen, die du je gehabt hast und die er haben wirst. So, dieser Doktor würde also im ersten Moment, wo er dich trifft, sehen, welche Krankheit du jemals gehabt hast und jede Krankheit, die du jemals haben wirst, für tausende von Jahren zurück und nach vor. Und entsprechend würden sie dich behandeln. Würdest du lieber einen Arzt treffen, der diese Fähigkeit hat, oder jemand, der nicht einmal 5 Minuten in die Zukunft sehen kann? Versteht ihr, was ich meine? weil oft ist es so, dass die Behandlung den Patienten umbringt, weil sie nicht bestimmte Komplikationen erkennen können, die passieren werden. Wenn er hier sagt, du hast nicht mehr als eine vollständig unzureichende Kapazität, anderen zu helfen, dann meint er das damit. Wenn ein Buddha dein Lehrer ist, okay, dann bist du in guten Händen, richtig? Weil alles, was sie tun, ist designed für tausende von Jahren von jetzt. Die wissen, was mit dir die nächsten tausende und tausende, unendliche Anzahl von Jahren passieren wird. Und wenn sie dich bitten, etwas zu tun, dann ist es vermutlich vernünftig, es zu machen. Das hat im Diamantenschneider-Industrie in diesem Business einen Scherz gegeben. Weißt du, warum die ganzen Diamanten aus Antwerpen kommen? In Belgien? Es gibt keine Diamanten in Belgien. Und es wird nichts mehr geschnitten dort, aber die ganzen Büros sind in Belgien. Es ist nahe bei der Schweiz. Und du kannst sehr nahe an der Schweiz dort sitzen und du kannst brauchst keine Steuern zahlen, weil du nahe an der Schweiz bist. Weil sie besteuern dich nicht, wenn du das Geld von dort in die Schweiz transportierst. Und das ist legal. Aber im Diamantengeschäft, wenn du ein 20 Stock hohes Gebäude... Okay, so ist der Scherz. Im Diamantenhandel ist es so, dass die ganzen in Antwerpen noch immer die ganzen Büros sind, weil die von Belgien das Geld in die Schweiz geben können und keine Steuern zahlen müssen. Der belgischen Staat ist es gleichgültig, weil die nehmen Steuern dafür, dass du das Geld in die Schweiz schiebst. Aber im Diamantenhandel gibt es diesen Scherz, du sagst, wenn du mit deinem Schweizer Banker auf einem 20 Stock hohen Gebäude am Dach oben stehst und der Banker springt, dann spring einfach auch mit. Stell keine Fragen, sondern spring, weil er weiß etwas, was du nicht weißt. Spring einfach runter. Er weiß irgendetwas. Und so sollte das mit deinem Lama sein. Du solltest versuchen, einen Lama zu finden, von dem du zumindest glaubst, dass er ein Buddha ist. Und dann fühle ich sicher, seinen Instruktionen zu folgen. Weil er kann deine Zukunft unendlich weit sehen. Und sie werden dir vielleicht sagen, dass du komische Dinge machen sollst, das Implikationen hat für in ein paar tausend Jahren. Und deshalb ist es nicht notwendigerweise so, dass sie für dich verständlich sind zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Wenn du nicht glaubst, dass dein Lehrer ein Buddha ist, dann solltest du versuchen, jemanden zu finden, von dem du es annimmst. Das erleichtert die Sachen. Okay, das ist jetzt eine völlig unmögliche Ausdruck. In Tibet hat es bis vor kurzem keine Brücken gegeben, aber es hat sehr viele Flüsse gegeben wegen der Schneeschmelze. Und du bist einen halben Kilometer gegangen oder eine halbe Meile und dann bist du zu einem Fluss gekommen. Und dann ist man zu Stellen gekommen, wo man über den Fluss durchwaten konnte, die breit, aber seicht waren. Aber besonders wenn du Mönch bist, dann musst du deine Kleider aufheben und sie in deiner Hand halten. Und dann musst du auch in der Lage sein, all die Dinge, die du trägst, und deine Kleider in derselben Zeit aufzuhalten, nach oben zu halten. Und wenn du also einen Fluss so auf diese Art überquerst, dann musst du lernen, deine Kutte, deine Kleider und die Dinge, die du in der Hand hältst, gleichzeitig aufzuhalten. Okay, was hat das damit zu tun, mit dem, was wir hier machen? Hm. hier steht, du kannst einen auf einem niederen Weg, auf einem niederen lower path, lower track, auf einem niederen Weg, spirituellen Weg gehen, bis du Nirvana erreichst. Und wir haben gestern darüber gesprochen, was macht einen niedereren Weg einen niederen Weg. Vielleicht das Verständnis von Leerheit zum Beispiel. Oder du hast ganz bestimmt keine Bodhisattva-Motivation. Du steigst nicht auf, um zu diesem Buchstand zu gehen, um die Welt zu retten. Okay? Weil ein Bodhisattva würde das tun. Der würde deshalb handeln. Oh, im Übrigen ist es unmöglich, dass der Bodhisattva aufsteht und zu dem Tisch geht, um die Welt zu retten und gleichzeitig auch das Mädchen trifft. Es ist sehr möglich. Okay? Kein Problem. Du kannst auf einem niederen Weg gehen und Nirvana erreichen. Du kannst die fünf Schritte durch die fünf Schritte durchkämpfen und du kannst trotzdem das Ziel erreichen, ohne dass du dich zu sehr um das Wohlergehen aller anderen kümmerst. Aber wenn du das erreicht hast, dann musst du trotzdem wieder von neuem mit den fünf Stufen des Bodhisattva-Weges beginnen. Und daher kannst du auch gleich gut mit dem Bodhisattva-Weg beginnen oder anders ausgedrückt durch den Fluss gehen, deine eigenen Kleider halten und die Dinge, die du mitgebracht hast. Und das bedeutet, folge den Lehren des niederen Weges, die mit denen des höheren Weges geteilt werden, und folge dem höheren Weg zum gleichen Zeitpunkt. Anstelle, dass du bis zum Nirvana des niederen Weges gehst und dann zurückgehst, um deine Sachen zu holen. Und dann das Ganze noch einmal am Bodhisattva-Weg zu machen. Wenn du am Bodhisattva-Weg gehst, hältst du dann beide deine Kleider und die Dinge, die du mitgenommen hast. Verstanden? Das Beispiel verstanden? Okay. Oh, im Übrigen, für die, die es interessiert, die vierte Silbe in der vierten Zeile. Hier steht Chine, und Chine haben wir im letzten Kurs ca. 10.000 Mal verwendet. Das ist der tibetische Ausdruck für Shamatha, also die höchste Meditationsfähigkeit. Hier steht aber nicht Chine, sondern Chine. Sagt mal Chine. 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 Das zweite ist Shamatha. Das erste bedeutet nach dem Fakt. Und diese zwei werden immer verwechselt, was unglücklich ist. Weil dann sprechen sie nach dem Faktum, wenn sie über Meditieren sprechen sollten. Okay? Und dieser Ausdruck ist sehr üblich im umgangssprachlichen Tibetisch. Im Kloster, wenn du zum Beispiel, wenn du sagen willst, endlich. Und wenn du jemanden bittest, etwas zu finden, und die gehen hinaus und schauen durch alle Autos durch und versuchen überall danach. Und wenn sie dann zurückkommen und dir das bringen, dann sagen sie Schiene. Schiene bedeutet also finally oder endlich. Und in diesem Zusammenhang also Schiene. Dann musst du zurückgehen und wieder von neuem anfangen am Bodhisattva-Weg. Zum Beispiel angenommen, du wirst in ein Kloster aufgenommen. In ein Kloster zu kommen ist nicht einfach, weil das Essen ist gratis. Vielleicht gibt es Leute, die als erstes müssen drei Mönche eine Garantie für dich abgeben müssen, sagen, dieser hier, der kann ein Guter werden. Und dann musst du von einem der 12 Colleges akzeptiert werden. In Sarah May musst du von einem der 12 Colleges akzeptiert werden. Eines dieser 12 Colleges muss sagen, wir akzeptieren diese Person als Mitglied unseres College. Ich erinnere mich, es ist eine sehr bewegende Zeremonie, akzeptiert zu werden. Wow, ich bin jetzt mit aufgenommen. Und all diese Leute geben eine Referenz für dich ab.
und dann ist deine erste offizielle Aufgabe, das Geschirr zu waschen. Und das dauert eine lange Zeit. Ich habe 8 Jahre lang das Geschirr gewaschen, okay? Die jüngsten Mönche müssen Geschirr waschen. Und dann geht's hinauf zu. Und dann ist das nächste ist dann den Tee zu servieren. Und wenn der Abbot sagt, komm, dann gehen die Türen auf und 30 Mönche kommen herein und gießen den Tee ein. Lappe bedeutet, sie haben eine gute Hand. So wie Lelo bedeutet glücklich oder fröhlich. Lakte bedeutet gute Hand. Sie müssen in der Lage sein, für 1000 Leute in 30 Sekunden den Tee auszugeben und nichts zu verschütten. Der sagt, du kommst ins Kloster, du arbeitest dich hinauf und Latte zum Kemo. Was ist Kemo? Das ist der Abbot. Das ist also der Weg von dem, der den Tee serviert, bis zum Abbot hinauf, was normalerweise 50 Jahre dauert. Und dann kündigst du bei diesem Kloster und suchst bei einem anderen an und bist wieder der Geschirr wäscht und den Tee serviert und dann arbeitest. Und dann musst du dich wieder hinaufarbeiten von dorthin bis zum Abbot. Worüber spricht er jetzt? Warum kommen diese Beispiele? Richtig, wenn du am Hinayana-Track bist, also auf einem niederen Weg, und diesen ganzen Weg fertig machst, und wenn du dann fertig bist, dann musst du wieder von vorne anfangen am Bodhisattva-Weg. Warum verschwendest du deine Zeit? Warum ist es vernünftiger, wenn du gleich am Bodhisattva-Weg beginnst? Okay, so ist es gemeint. Das ist im Kloster ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, weil die ihm zuhören, sagen, ja, wirklich, wer könnte so dumm sein? Und daher ist es ganz entscheidend, dass wir von Beginn an lernen, eine Bodhisattva-Motivation zu haben, wenn wir eine Handlung tun. Es ist entscheidend, dass man von Beginn an eine Bodhisattva-Motivation hat, wenn man eine Handlung unternimmt. Okay, jetzt kommt ein neues Beispiel in diesen Schriften. Du bist auf dem Meer draußen, auf einem riesengroßen Boot, und segelst und du kommst zu einem dieser riesigen Wasserwirbel, die groß genug sind, um die Titanic zu verschlucken. Also es sind so Wirbel, die machen das, was deine Badewanne macht, wenn das Wasser ausgeht, aber sie sind groß genug, um die Titanic zu verschlucken. Und dann geht jemand über Bord. Und bei diesen riesigen Wasserwirbeln geht das Boot dann ganz schnell weiter und der Mann, der über Bord gegangen ist, ist innerhalb von Sekunden 100 Meter zurück. Und dann kannst du in diesem Wirbel, ist das Boot auf der einen Seite und du siehst ganz dort drüben dann diesen Mann und er sagt hier, dass wir gehen durch den Zyklus von Leben und Tod so rasch, dass wir vergessen, wer die anderen sind. Und so wie auf dem Beispiel mit dem Boot, du siehst den auf der anderen Seite drüben des Wirbels und sagst, wer war das? Und du hast vergessen, dass der mit dir auf deinem Boot war. Und Zeit geht vorüber. Und im Geist passiert ein ganz intensives Trauma, wenn die Samen eines ganzen Lebens zerstört werden. Und du kannst dich nicht an viel erinnern. Und dein Geist, du kannst dann jemanden treffen. So, mein Bruder ist gestorben 1975 oder so. Und ich würde ihn jetzt nicht mehr erkennen, wenn ich ihn treffen würde. Vermutlich wäre er jetzt 30 oder so. Und ich würde ihn nicht erkennen, wenn ich ihn hineinlaufen würde. Manchmal triffst du jemanden, der ein bisschen aussieht wie er. Okay. Aber wenn du dich weigerst, einen Rettungsreifen zu dieser Person zu werfen, was könnte mehr Schande bringen, weil das ist dein eigener Bruder dort und du kannst dich einfach nur nicht mehr erinnern und du hilfst ihm nicht. Du sagst nur, ich weiß nicht, wer der ist. Und weil du dich an deine vergangenen Leben nicht erinnern kannst, erkennst du ihn nicht mehr. Und dann sagst du, viel Erfolg oder alles Gute, aber du versuchst nicht, ihm zu helfen. Wir alle in diesem Raum haben uns unzählige Male schon getroffen. Und wenn wir in diesem besonderen Raum hier zusammen sind, dann müssen wir uns sehr, sehr nahe gestanden haben, okay? Wir müssen Familie gewesen sein. Jeder von uns. Jeder von uns ist enge Familie vom anderen gewesen während der letzten zwei, drei Leben, wenn wir gemeinsam in diesem Raum seid. Ihr wärt sonst nicht in diesem Traum her gemeinsam. Ihr hättet nicht die Samen, um gemeinsam die höchsten Lamrim-Lehren zu hören, außer wenn du in den vergangenen Leben nicht ganz, ganz nahe gestanden bist. Aber wir kennen uns nicht. Wir können nicht sagen, das ist mein Bruder, das ist meine Mutter. Okay? Und es gibt niemand in diesem Raum, der nicht deine Mutter gewesen ist. Es gibt niemanden in diesem Raum, der nicht seine Innereien ausgerissen bekommen hat, weil er versucht hat, dir dann das Leben zu schenken. Es gibt niemand, der um dich herum sitzt, der nicht sein Leben riskiert hat, um dir das Leben zu schenken. Vor kurzem. Niemanden, den du in diesem Raum triffst, hat nicht gelitten. Vergiss den Schmerz der Geburt. Wie ist es mit den nächsten 20 Jahren? Wenn du dich entscheidest, ein Kind zu bekommen, dann opferst du dein Leben. So ist das. Und es gibt niemanden in diesem Raum hier jetzt, der das nicht vor kurzem für dich gemacht hat. Ich habe unzählige Leben gehabt und daher habe ich unzählige Mütter gehabt. Und es gibt daher kein einziges lebendes Wesen in dieser Welt, das nicht deine Mutter gewesen ist. Und die waren in keiner Weise weniger liebevoll als die Mutter, die du in diesem Leben gehabt hast. Und sie waren gleich liebevoll wie deine Mutter in diesem Leben. Jeder von ihnen hat sich um dich gekümmert, Jahr für Jahr, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Und ihr wisst, die 85-jährige Frau, um die ich mich kümmere, die kommt diese Woche vorbei, hoffe ich. Wir üben ein Lied dahin, damit sehr gut geht. Sie kümmert sich noch immer um ihre Kinder. Die kommen noch immer zu ihr hin und weinen, wenn nach 65 Jahren kommen die noch immer zu ihr, sie ist jetzt 85, und weinen sich aus und sie sagt zu ihnen, es wird schon alles gut gehen und es geht alles in Ordnung. Und jeder um dich herum hat das für dich seit unzähligen Leben für dich gemacht. Jeder in diesem Zimmer hat dich für unzählige Stunden in seinen Armen gehalten und hat dich beruhigt, beschützt. Und es gibt keinen Unterschied zwischen darin, wie sich deine Mutter jetzt um dich gekümmert hat und wie sehr sie sich um dich gekümmert haben. Sie sind gleich liebevoll. Und dann sagt er, und manche Leute, wenn sie das hören, die bekommen einen komischen Gedanken in ihren Geist. Übrigens, es gibt noch einen anderen komischen Gedanken, den Amerikaner bekommen, wenn sie das hören, aber ich sage euch jetzt zuerst das, worüber er spricht. Manche Leute bekommen diesen komischen Gedanken in ihren Geist. Es stimmt nicht, dass jedes Lebewesen meine Mutter gewesen ist. Weil wenn das so wäre, dann würde ich sie erkennen. Okay? Aber du weißt, sogar in diesem Leben gibt es viele Leute, die nicht wissen, wer ihre tatsächliche biologische Mutter war. Es gibt viele Leute, die adoptiert sind und so, und die könnten ihre Mutter treffen, eine Stunde neben ihr sitzen und nicht wissen, wer sie ist. Wenn das möglich ist für Leute im selben Leben, dass sie nicht erkennen, wer die Person ist, die ihnen das Leben geschenkt hat, dann was ist das große, die große Sache, nicht zu erkennen, wenn wer die Mutter in anderen Leben für dich war? Er debattiert also die Argumente. Die Debatte, die du in den USA bekommst, ist: Ich kenne meine Mutter, aber sie hat sich nicht gut um mich gekümmert. Und das kann so sein, möglich ist, das ist so möglich. Eltern sind sehr oft, wenn das Kind herauskommt, nicht bereit, ein Kind zu bekommen. Und sie sind vielleicht nicht so besonders gut die ersten zweimal. Lama Christis Vater hat jetzt 3 Familien gehabt. Und er ist jetzt bei seiner 6. und 7. Tochter. Und er hat mir eines Abends gesagt, jetzt weiß ich, wie ich das richtig machen kann. Aber wie immer es sich dich deine Mutter behandelt, wenn du jetzt zu deiner Mutter nach Hause kommst und behandelt sich, als ob du 13 Jahre alt wärst und dich anschreit und dich herumkommandiert und ihr versteht euch nicht so gut, das verändert das Faktum nicht, dass sie dich empfangen hat und dass sie dir das Leben geschenkt hat und sich entschieden hat, dich zu behalten. Und wissend, dass es ihr Leben kostet, dass sie dich getragen und geboren hat. Sie hat gewusst, dass es gefährlich ist, ein Kind zu gebären und dass sie darunter leiden wird, dass es außerordentlich schmerzhaft sein wird. Sie wusste das und sie hat sich trotzdem entschieden, das zu tun. Und sie hat dich für 9 Monate im Bauch getragen und danach kannst du sagen, okay, ich mag meine Mutter nicht, aber sie hat dir beigebracht, wie du sprichst, sie hat dir Sprechen beigebracht, wie du gehst, wie du deine Kleider trägst, sie hat dir mitgebracht, dich nicht wie ein Tier zu benehmen. Da schreit ein Baby im Hintergrund in dem Moment und alle lachen. Und die Unterstützung ist konstant. Wenn du dir für eine Stunde verlässt, wenn du dir für ein paar Stunden verlässt, dann kann das Baby sterben. Du würdest dich umbringen oder etwas anderes würde dich töten. Und du kannst sagen, nachdem du 15 Jahre alt geworden bist, meine Mutter hat mich nicht gern gehabt. Aber du kannst es nicht verneinen, dass sie sich für viele Jahre jede Stunde um dich gekümmert hat und dass sie ihr Leben riskiert hat, um dich auf die Welt zu bringen und dass es außerordentlich schmerzhaft war. Und du solltest zumindest einen gewissen Wunsch verspüren, ihr das zu vergelten und ihr Dankbarkeit zu zeigen. Außer du bist, ich war dabei, behindert zu sagen, aber mein Lama hat mir gesagt, dass ich das nicht so sagen soll. Außer du bist... außer du hast außerordentliche geistige Herausforderungen, dann... Du müsstest ein sehr, sehr kalter Mensch sein, wenn du nicht deiner Mutter Dankbarkeit zeigen wolltest. Du müsstest außerordentlich unsensibel sein, wenn du nicht ihr auf ganz außerordentliche Weise Dankbarkeit zeigen wollen solltest und ihr das zurückgeben möchtest. Ich mag, was Jesus in der Bibel sagt. Ich mag das, was Jesus in der Bibel sagt, wenn er sagt, du müsstest dein Herz aus Stein haben, wenn du nicht irgendetwas Kleines tun wolltest, um ihr das zurückzugeben, was sie für dich getan hat. Um ihr das zu vergelten, was sie für dich getan hat, könntest du hin und wieder was zum Essen zu machen, zum Beispiel. Du könntest dir etwas zu trinken machen, wenn sie durstig ist. Sie könnte dir Geld geben, wenn sie Geld braucht. Diese Dinge kannst du tun. Und Babonka Rinpoche sagt, ich würde zugeben, dass das eine Form ist, ihr Dankbarkeit zu erweisen und ihr zurückzugeben, was sie für dich getan hat. Dem stimme ich zu. Aber Babonka Rinpoche sagt, das hilft ihnen nicht wirklich besonders. Das macht sie ein paar Stunden, das Essen macht sie, führt dazu, dass sie ein paar Stunden nicht hungrig ist. Das Trinken führt dazu, dass sie ein paar Stunden nicht durstig ist. Das ist nicht so eine große Art und Weise, deine Dankbarkeit zu zeigen. Die höchste Form, jemandem Dankbarkeit zu zeigen, wäre ihnen jedes Glück zu geben, das möglich ist, und jeden Schmerz, der möglich ist, von ihnen zu nehmen, den sie je treffen könnten. Okay? Das ist ein bisschen mehr radikal. Unser Ziel ist nicht, für die Mama ein Spaghetti-Abendessen zu machen oder sicherzustellen, dass sie Wasser hat im Haus. Du hast die Kapazität, deine Mutter davor zu beschützen, jemals wieder auch nur den kleinsten Schmerz zu spüren. Und du hast die Kapazität, ihr alles Glück zu geben, das es gibt. Okay? Und daher, warum solltest du etwas weniger geben? Bedeutet das, dass du nicht Spaghetti-Abendessen für deine Mutter machen sollst? Nein. Diese zwei Dinge schließen einander nicht aus. Spaghetti ist eine der Genüsse des Lebens, okay? Aber es gibt keine höhere Form von Gabe und Güte, als jemandem zu helfen, ein Niveau zu erreichen, auf dem sie nie mehr Schmerz spüren müssen. Wenn du deiner Mutter etwas zurückzahlen willst, dann kannst du es dann gleich auf eine großartige Art und Weise tun. Okay? Und daher müssen wir Liebe entwickeln, die dazu führt, dass wir ihnen ihr jegliche Form von Glück geben können. Und Mitleid oder Mitleidenschaft, die dazu führt, dass wir ihr helfen wollen, jede Form von Schmerz zu vermeiden. Flachsam. Flachsam bedeutet, ich übernehme die Verantwortung und das Problem hört mit mir auf. So wie in einer Organisation, in einer Firma. Es muss eine Person geben, was auch immer passiert, weil auch immer Problem entsteht, finanzielle, persönliche Probleme, jede Art von Problem, die es gibt. Es muss jemanden geben, der sagt, wenn es niemanden gibt, der sich die Verantwortung übernimmt, dann übernehme ich die Verantwortung. Okay? Das bedeutet flachsam. Das ist ein wunderschönes Konzept. Flachsam bedeutet, ich kümmere mich darum oder ich werde beim Versuch, das zu lösen, sterben. Und der Grund, warum ich das für das Teaching, für den Vortrag in New York bei den drei Juwelen ausgewählt habe, ist, weil ich das Gefühl habe, wir haben das nicht mehr so stark. Die Idee auf Flachsam ist ein bisschen verschwunden oder ich weiß es nicht. Aber du triffst nicht Leute, die sagen, mach dir keine Gedanken, was auch immer passiert, ich werde dort sein, ich kümmere mich drum. Ich bin verantwortlich. Du triffst meistens Leute, die sagen, die sich nicht so ganz drum kümmern. Und in diesem Fall bedeutet flachsam, ich kümmere mich um meine Mutter. Punkt. Ich stelle sicher, sie hat, was sie braucht. Und ich garantiere, sie wird keine Schmerzen mehr haben. Jemals wieder. Ich sehe zu, dass sie alles bekommt, was sie jemals haben will und mehr. Und ich sehe zu, dass sie nie mehr irgendwelche Form von Schmerz haben wird. Und es ist mir gleichgültig, ob mir jemand hilft oder nicht. Ich bin derjenige, der das erledigen wird. Ich übernehme die Verantwortung. Das ist flachsam. Und das beschreibt er hier im Text. Ich selbst sogar wenn mir niemand hilft, ich akzeptiere diese Verantwortung. Wenn ich der Einzige bin, in den Schriften sagt man, sogar wenn ich der Einzige bin, der das tun will und mich jeder bekämpft, versteht ihr? Nicht nur, dass sie dir nicht helfen, sondern dich auch bekämpfen und auch halten wollen. Und du sagst, mir ist es gleich, ob mir jemand hilft und ob jeder in der Welt mich zu blockieren versucht, ich werde mich darum kümmern und ich übernehme die Verantwortung. So, auf diese Art. Ich finde, das ist eine wunderschöne. Ich bin immer inspiriert und begeistert, wenn ich das höre. Der Spider-Man kann das und ich auch. Und jetzt wird es ein bisschen unkomfortabel. Babonka Rinpoche sagt nämlich, Entschuldigung, aber hast du die Kapazität, das zu tun? Wir sagen, wir nehmen die Verantwortung dafür. Aber wie gut bist du darin, das zu tun? Um ehrlich zu sein, du hast nicht die Kapazität, um dich selbst glücklich zu machen. Wie wirst du dich dann um jeden anderen kümmern? Und er ist sehr ehrlich. Von meiner Beobachtung und nachdem ich dich so lange kenne, wie ich dich kenne und beobachtet habe, glaube ich nicht, dass du weißt, wie du dich selbst glücklich machen kannst, geschweige denn jeden anderen. Mit all deinen Anstrengungen und all deinen Fähigkeiten und deiner Hingabe und allem, was du weißt, bist du nicht einmal in der Lage, dich selbst für eine Woche glücklich zu machen. Und du bist nicht in der Lage, mit all diesen mit all dieser Arbeit und all dem, was du tust, du kannst dich nicht einmal einen Tag glücklich machen. Und was meinst du denn damit, wenn du sagst, dass du jeden glücklich machen willst? Okay? Okay, aber was muss ich tun, um mich dafür zu qualifizieren? Und er sagt jetzt, ich würde zugeben, dass Leute, die Nirvana erreicht haben oder Bodhisattva sind, dass sie eine Art von Kapazität haben, um anderen zu helfen. Aber sie haben nicht die besonderen Fähigkeiten eines Wesens, das in alle Richtungen des Raums und der Zeit sehen kann. Okay? Sie sind limitiert. Das ist jetzt wieder das Beispiel mit dem Arzt, der deine medizinische Entwicklung für die nächsten 10.000 Jahre sehen kann. Und die nächsten 10.000 Lebenszeiten geben kann. Er wird dir wahrscheinlich nicht die Tablette geben, die du erwartet hast. Okay. Nyakchi kommt im Text als Nyakchi. Die einzige Person, die wirklich einzige Person, die in der Lage ist, allen Menschen zu helfen, allen Wesen zu helfen, muss allwissend sein. Ist der Buddha allwissend oder allmächtig? Wir sagen, du kannst ein Stadium erreichen, wo du alle Dinge weißt, aber du kannst nicht eine Situation erreichen, wo du alle Macht hast. Das ist unmöglich. Wenn es möglich wäre, dass er allmächtig wäre, dann würde mein Auto nicht zusammenbrechen und ich würde die Rechnung nicht bekommen, die ich heute bekommen habe für die Reparatur meines Autos. Ich habe Glück gehabt. Der Bursche, bei dem wir vorher waren, hat doppelt so viel verlangt. Das ist zweimal zusammengebrochen, das Auto. Wenn es ein allmächtiges Wesen gäbe, das kein Idiot ist, dann hätte ich keine Probleme mehr. Überhaupt keine mehr, okay? Das Faktum, dass ich Probleme habe, bedeutet entweder, dass es ein allmächtiges Wesen gibt, dem das gleichgültig ist, oder dass es kein allmächtiges Wesen gibt. Ich ziehe vor, das Zweite zu glauben. Ich glaube nicht, dass es fair ist, allmächtig zu sein und nicht anderen zu helfen. Hier gibt's Bilder vom Buddha, wo das Licht herausstrahlt. Und jede Handbewegung von ihnen hilft Milliarden von Wesen. Also sogar wenn sie nur mit der Hand eine Bewegung machen, hilft das. Und es gibt einen Grund, warum sie bestimmte Bewegungen tun und Handzeichen machen und haben. Und wenn sie einfach so machen, werden 10.000 Leute glücklich. Die Konsequenzen ihrer kleinsten Bewegungen hilft unzähligen Menschen. Okay? Jetzt bekommt noch eine letzte Zeile und dann machen wir Pause. Diese Zeile hier ist sehr, sehr berühmt. Der ganze Text ist berühmt, aber ich gebe euch nur die hauptsächlichen Dinge. Ein Buddha hat die Fähigkeit, das Kam von jemandem zu kennen. Der Sampa, der Baklanyelva. Es gibt vier Dinge, die der Buddha kann. Das Kam, der Wangbo, der Sapa und das Baklanyelva. Kam kennt ihr, weil wir viel darüber in Dhammamanten gesprochen haben. Kam bedeutet ihre Fähigkeiten. Die Dinge, in denen die Person gut ist. Und manchmal kommen Leute zu mir und fragen mich, was soll ich mit meinem Leben machen? Und wenn du ein Buddha wärst, dann könntest du in dein Herz blicken und sagen, du solltest ein Jurist werden. Und John, ihr kennt John, er ist ein Jurist, er ist jetzt 70 Jahre alt, er ist ein hervorragender Jurist und hat vielen, vielen Leuten in seinem Leben geholfen, aber 75 war er ein Hippie, der einfach nur herumgewackelt ist und der hat diesem Lama gefolgt, Chogyam Trungpa, und Chogyam Trungpa, dieser Lama hat ihn eines Tages angeschaut und sagt, John, nächstes Jahr gehst du auf die juristische Universität. Und John hat gesagt, hä? Ich bin ein Hippie. Er hat gesagt, nein, du machst die juristische Laufbahn. Und ihm wurde gesagt, die Gruppe zu verlassen. Und das hat er gemacht. Er ist Jurist geworden. Und das war ein sehr, sehr entscheidender Moment in der Geschichte der Shambhala-Zentren in den USA. Und sie brauchten einen... Es war ein ganz entscheidender Moment für ihre Existenz. Und sie brauchten einen Jurist und er war dort. Und er hat sie gerettet. Und all diese Zentren in den Rocky Mountains, alle diese Plätze in Boulder, die existieren alle, weil John zum richtigen Zeitpunkt ein Jurist war und Rechtsanwalt. Und dieser Lama, er hat seinen Kam gesehen. Der Lama hat seinen Kam gesehen und er hat seine Zukunft gesehen. Und er hat gesagt, werde Jurist. Und er hat seinem Lehrer gefolgt, was sehr ungewöhnlich ist. Und er wollte nicht, das war das Letzte, was er tun wollte. Das Schlimmste für ihn zu dem Zeitpunkt war, Jurist zu werden. Aber er hat ihm gefolgt. Es war das schändlichste Ding, das er hätte können, das er machen hätte können, als er Hippie war. Go straight. Sieh zu, dass du in Ordnung kommst. Zieh einen Anzug an und nimm eine Krawatte. Und wer Jurist. Und er hat gesagt, ich will nichts von dem. Oh, Wangpo ist das nächste Wort. Bedeutet die Macht. Deine intellektuelle Kapazität und deine intellektuelle Macht und Fähigkeiten, das nennt man Wangpo. Wie intelligent sind sie? Manchmal kommt ein Schüler dir nahe und du kannst sie sehr rasch in Form bringen und das ist immer schmerzhaft. Aber sie sind scharf und vernünftig genug, um das zu akzeptieren. Du kannst sie ein bisschen schneller anstoßen, als es angenehm ist. Aber sie haben die Intelligenz, zu verstehen, dass es funktionieren wird. Ich werde es machen, es ist nicht angenehm für mich, der Lama stoßt mich ein bisschen rasch, aber sie haben die Intelligenz zu verstehen, dass es für etwas Wichtiges passiert. Das nennt man Wungwo. Der Buddha hat die Kapazität zu sehen, was die Person tun kann, und sie kann, und er kann sehen, wie weit er dich stoßen kann. Und Sampa bedeutet, was sind ihre allgemeinen Dinge, die sie mögen und nicht mögen. Und sie passen ihre, und der Buddha passt dann seine Anforderungen an die Wünsche der Person an. Sie sind sehr, sehr gut darin, die eigenen Anforderungen an die natürlichen Wünsche des Studenten anzupassen. Der Student wollte immer Balletttänzer werden, und der Buddha oder der Lama findet dann einen Weg heraus, wie der Schüler die Welt retten kann, indem er ein Balletttänzer wird. Das nennt man Sampa. Und das letzte ist schwieriger. Bhakla Nyelwa ist dasselbe wie Bhakchak, und Bhak bedeutet im tiefen Unterbewusstsein, und Nava bedeutet zu schlafen. Bhakla Nava bedeutet tief gepflanzte, unbewusste Samen im Unterbewusstsein des Schülers, des Studentens. Tief gepflanzte Samen im Geist. Das klassische Beispiel in den Schriften zu Bhaklanava ist in der Abhidharma Kosha. Das hat einen Studenten gegeben von Lord Buddha. Kintang Telkhe, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Und der Buddha hatte diese zwei unglaublichen Studenten, Shariputra und Lav Galyanara. Und einer von ihnen hatte die Fähigkeit, den Geist von anderen zu lesen. Und dieser Junge ist gekommen, um Mönch zu werden. Und Lord Buddha, um Zeit zu sparen, hat nicht einmal jeden interviewt, der gekommen ist, um Mönch zu werden, sondern er hat diesen einen Studenten gebeten und gesagt, bitte lies den Geist von dieser Person und sieh, ob diese Person einen Samen im Geist hat, um ein Mönch zu werden. Und wenn der Schüler gesagt hat, nein, dann hat er ihn nicht aufgenommen, weil er beschäftigt war. Okay? Und er hat Malganayana hinausgesandt, um diese Person den Geist zu lesen und mentale zu überprüfen, und kommt zurück hinein und hat gesagt, er ist hoffnungslos. Es gibt keine Samen irgendwo in seinem Unterbewusstsein. Und der Buddha hat gesagt, warte einen Moment. Und Malkayana sagt, warum? Und Buddha hat gesagt, es gibt einen Samen, es gibt diesen einen Samen im Geist. Von Milliarden, Milliarden von Samen gibt es diesen einen Samen, der dazu führen kann, dass er ein Mönch wird. Und Mankayana sagt, ich sehe es nicht, Lord Buddha. Lord Buddha sagt, schau hinunter zu den Cornflakes nach links. Er sagt, ich sehe. Ich sehe eine Fliege. Und Lord Buddha sagt, ja, da war eine Fliege. Und dann sagt er, wie qualifiziert ihn das, dazu Mönch zu werden? Und dann sagt Buddha, schau näher, schau genauer. Und der sagt, der ist auf einer Kuhflade. Und der Buddha sagt, das ist es. Und der Schüler sagt, ich verstehe das nicht. Der Buddha sagt, schau tiefer hinein. Die Kuhflade bewegt sich. Der Buddha sagt, stimmt. Und der Schüler sagt, was, warum? Da ist ein starker Regenfall. Und das Kupflade wird den Hang hinuntergespült. Und sagt, aber wie qualifiziert das dich dazu, Mönch zu werden? Und der Lord Buddha sagt, schau tiefer, schau genauer hin. Oh, die Kupflade fließt hinunter im Wasser, im Regensturm auf eine Stupa zu und einen Altar, auf einen Schrein. Und der Buddha sagt, genau, sieh, was passiert, wenn das Wasser auf den Schrein trifft. Das Wasser trifft auf diesen Schrein und geht einmal um den Schrein herum. Er zirkuliert einmal um den Schrein herum. Er geht einmal um den Schrein herum, als Fliege auf einer Kuhflade in einem Regenfall. Und das reicht. Er hat gutes Karma davon und den Samen hat er in seinem Geist. Das reicht, um Mönch zu werden. Also, ein Buddha hat die Kapazität, tief in den Geist eines Studenten zu sehen und zu sehen, was er braucht und er benötigt. Sag, tu me, kurk, trug. Und tausche die letzten beiden Worte aus. Tuku. Oder kannst tuku sagen. Heutzutage bedeutet es eine Wiedergeburt eines Lamas. Duku ist eine Wiedergeburt eines Lamas. Aber ursprünglich bedeutete es ein Avatar. Ein Avatar, der von einem erleuchteten Wesen gekommen ist. Ich liebe diesen Film. Was ist der beste Teil in dem Film? Ihr sagt mir das. Sie spürt, wie er in diesem Wagen, in diesem Blechschuppen stirbt und sie bricht ein und hilft ihn und rettet sein Leben. Wo waren wir? Ah, ein Buddha hat die Kapazität, um perfekt in der Art zu erscheinen, um ihre Kapazität, ihr intellektuelles Niveau, ihre Wünsche und ihren tiefen Samen nach zu entsprechen. Und so erscheint er für den Schüler. Sie haben die perfekte Kapazität, welche Form auch immer zu erscheinen, die perfekt für diesen Student und Schüler in diesem Moment ist. Und sie haben auch diese wunderschöne Fähigkeit, die Sprache zu sprechen, die der Student spricht oder braucht. Sie können alle Sprachen sprechen, können aber in jeder Sprache auf ihn zu sprechen. Sie wissen, das bezieht sich nicht nur auf eine andere Fremdsprache zum Beispiel, sondern sie haben auch die Fähigkeit, so zu sprechen, wie der Student es in dem Moment benötigt. Zum Beispiel, wenn sie in eine Bar hineinkommt, dann sagt sie, wer gewinnt das Spiel? Okay? Das heißt, sie passt sich genau der Sprache an, die der Schüler braucht. Und die Person fühlt sich unmittelbar angenehm mit dir. Und das ist eine Fähigkeit, die du jetzt schon entwickeln kannst. Pass auf, wie Leute sprechen, worüber sie sprechen und versuch dich ihnen anzupassen. Und dann fühlen sie sich mit dir wohler. Okay? Wir machen 10 Minuten Pause, dann kommen wir zurück und machen ein paar Fragen. Okay, vielleicht haben wir Zeit, etwas mehr zu machen.